Sie haben es ja sicherlich gemerkt, wenn Sie hier in dieses Haus kommen. Es ist ja irgendwas Besonderes. Das ist nicht nur so ein ganz klassisches Hotel, wie man das so kennt, sondern das ist schon ein ganz besonderer Ort. Und dass dieses größte Bauhausdenkmal Thüringens hier in Probstzella steht, das hat eine lange Geschichte. Wenn Sie jetzt auf diesen Bergen um Probstzella herumlaufen und gucken auf Probstzella herunter, da thront dieses Haus des Volkes so als dominierendes Gebäude in diesem Ort, überdimensional groß gegenüber diesen anderen Häusern, die hier stehen. Und das ist eben was ganz Besonderes in dieser Region.
Dieter Nagel ist der Mann fürs Engagement und fürs Herzblut. Ohne ihn und seine Frau gäbe es das Bauhaushotel heute nicht mehr. Das aber soll er uns in dieser Ausgabe genau erzählen. Deutsches Reiseradio und Podcast 128 mit Rüdiger Edelmann und dem Blick auf das, was Thüringens Tourismuschefin Bärbel Grünegrees in der letzten Folge als Geheimtipp bezeichnet hat. Geheimtipp? Sicher auch wegen der Lage. Von Weimar aus sind es rund 2 Stunden Fahrzeit über Bundes- und Landesstraßen, bis man Probstzella erreicht. Das Örtchen liegt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, mitten im Naturpark Thüringer Schiefergebirge Obere Saale. Rund 3000 Einwohner hat die Gemeinde. Bayern ist über die B83 gerade mal 1 Kilometer entfernt. Probstzella war Bahngrenzübergang und lag zu DDR-Zeiten in der Sperrzone. Ein Stück Bauhaus im äußersten Süden von Thüringen, also mit reichlich Überraschungen und einer ganz besonderen Geschichte. Wir erzählen sie heute und machen Lust auf ein Muss für alle Bauhaus-Fans, die sich gerade im Jubiläumsjahr auf die Reise machen. Probstzella liegt mitten in der Natur und ganz am südlichen Rand von Thüringen. Die Fahrt ist gerade auf der letzten Teilstrecke ein Kennenlernen von wundervoll schläfrigen und verträumten Dörfern und Kleinstädtchen. Die Lage von Probstzella direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze bedeutet heute Naturnähe. Wandern klappt hervorragend, der Einstieg auf die Wege des grünen Banns drängen sich gewissermaßen auf. Gleichzeitig findet man sich in einer Randlage, was heute sicher und zwangsläufig den Einwohnern das eine oder andere Manko an Infrastruktur mitbringt. Idylle trifft auf Wirtschaftsprobleme, ein Phänomen, das letztlich aber auf Randgebiete in fast allen Bundesländern zutrifft. Wer über die Mittelgebirgshügel auf Probstzella zufährt, sieht es als erstes gewaltiges Bauwerk auf einer Anhöhe über dem Ort. Das Haus des Volkes. Das Bauhaushotel, das größte Bauhausgebäude in Thüringen. Postanschrift Franz-Itting-Straße, benannt nach dem Mann, dem dieses Phänomen zu verdanken ist, sagt Geschäftsführer Dieter Nagel. Es ist die Geschichte eines Industriepioniers. Und wie das bei den Geschichten über Geschichte ist, wer korrekte Zusammenhänge darstellen will, braucht Zeit. Deshalb stellen Sie sich jetzt mal darauf ein, dass Nagel etwas weiter ausholt. Ausholen muss.
So um 1885 hat diese Erfolgsgeschichte hier angefangen, und zwar mit diesen Schienen, die da gerade im Moment erneuert werden. 1885 hat die Bayerische Staatsbahn von München über Nürnberg bis Probstzella diesen Schienenstrang hier gebaut und die Preußische Staatsbahn von Berlin bis Probstzella. Und im Oktober 1885 hat sich das hier in Probstzella getroffen. Die Preußen haben damals auch diesen Bahnhof schon als Grenzbahnhof gebaut und mit dieser neu entstandenen Infrastruktur hat sich diese Region hier enorm entwickelt. Vorher war das alles nur ein bisschen von Landwirtschaft und vom Schieferbergbau geprägt. Und mit dieser Schiene hat sich hier Industrie angesiedelt, ist es hier aufwärts gegangen. Um 1900 hat ein Industriepionier, ein junger Ingenieur, hier in der Region gearbeitet, hat eine kleine Firma gegründet in Saalfeld, 20 Kilometer Luftlinie von hier entfernt. Und hat viele Betriebe, vor allen Dingen auch diese Schieferbergwerke hier, elektrotechnisch betreut. In dieser Zeit hat dieser Franz Itting, um den das hier geht, gemerkt, hier ist Bedarf da, hier braucht jemand Strom. Das wussten die Leute zwar noch nicht so genau, dass sie Strom brauchen. Und er hat schon damals in ganz Europa gelernt, wie man Strom herstellt, wie man Strom verteilt, und wollte so ein Kraftwerk hier in der Region bauen. Und ein Schieferbruchbesitzer hier aus der unmittelbaren Nähe, so in Schmiedebach, hat ihn auch noch bestärkt. Er hatte auch so eine kleine Dampfmaschine, die ständig kaputt war und ständig ist da der Strom ausgefallen. Die Pressluft war unter Tage weg und hat Produktionsausfälle gegeben und er wollte eine stabile Stromversorgung haben. Er hat den Itting einen Kredit, eine Anschubfinanzierung gegeben, dass er seinen Traum hier in Probstzella verwirklichen konnte und dieses Kraftwerk bauen konnte. Dieser Ort Probstzella, den hat sich Itting ausgesucht, weil eben diese Bedingungen für so eine Stromproduktion hier vorhanden waren. Einmal dieses Gleis, um die Braunkohle hier, die Braunkohlenbriketts hier ran zu transportieren, und auch die Lokwitz als Kühlwasserspender. Also hier war so alles da und er hat dann 1908 angefangen, dieses Kraftwerk zu bauen und hat 1909 den ersten Strom hier nach Probstzella geliefert. Das Ganze hat gut funktioniert. 1921 hatte dieses Kraftwerk seine große Leistungsfähigkeit erreicht und hat hier im Umfeld von Probstzella über 150 Orte mit Strom versorgt. Das hat natürlich den Franz Itting auch ein bisschen Geld eingebracht. Und so um die Jahrhundertwende kam aus den USA diese Volkshausbewegung hier nach Europa. Da sind viele Volkshäuser entstanden, zum Beispiel in Jena 1903 oder in Zürich oder in Bern, also in ganz Europa. Diese Volkshausidee hat den Itting mit Sicherheit inspiriert, sowas hier in dieser Region zu bauen. Er war Sozialdemokrat von 1895, als das Sozialistengesetz abgeschafft wurde, schon am 1. Mai 1895, ist Itting in die SPD eingetreten und hat diesen Geist der damaligen Sozialdemokratie bis zu seinem Tode eigentlich verteidigt und hat da aktiv mitgewirkt. Und so ein Haus des Volkes, das war natürlich auch eine sehr spannende Geschichte für ihn. Und er hat diese Idee, sowas hier in dieser Region zu bauen, für diese Bevölkerung hier, für seine Mitarbeiter und auch um diesen Ort Probstzella attraktiver zu machen, vielleicht zu einem kulturellen Zentrum der ganzen Region zu machen oder zu einem touristischen Zentrum, das war so seine Idee. Und er hat dann 1924 hier unten an der Straße dieses Gebäude, den Meininger Hof, gekauft, hat einen Architekten gesucht, der diese Idee Volkshaus in Probstzella in Stein umsetzt. Und er hat sich dann einen Architekten ausgesucht aus Saalfeld, einen Hermann Klapproth. Und dieser Klapproth hat ein traditionelles Gebäude geplant, so, ich sage mal, deutsche Schlossarchitektur um 1800, Gesimse um die Fensterchen rum und alle solche historisierenden Elemente aus allen möglichen Stilepochen, so eklektizistischer Baustil. Das hat offensichtlich den Itting nicht gestört. Er hat das ja unterschrieben und hat die Bauanträge eingereicht und hat auch das finanziert. Aber Itting war insgesamt ein moderner Mensch, der alles, was er angepackt hat, modern gemacht hat. Mit den modernsten Techniken ausgerüstet, mit den modernsten Materialien, modern ausbilden lassen und hat zwei von diesen Kindern danach am Bauhaus studieren lassen. Den Gotthard Itting und die Vera Itting. So 1925, als der Umzug von Weimar nach Dessau war, hat Itting seine Pläne voller Stolz seinen Kindern gezeigt. Und die haben natürlich das ganz grässlich gefunden. Die waren von der klassischen Moderne und vom Bauhaus geprägt und haben natürlich diese historisierenden Elemente ganz furchtbar empfunden. Und das haben sie ihrem Vater auch so gesagt. Und den Vogel hat dann noch ein Mitschüler von Gotthard Itting abgeschossen, der spätere Architekt des Hauses, der Alfred Arndt, der dann sich diese Pläne angeguckt hat und hat auf diese historisierenden Elemente gezeigt und hat da zu dem Itting gesagt, und das muss man alles abkloppen. Und von dem Augenblick an hat der Itting gemerkt, dass er hier einen großen Fehler macht, dass er also gar nichts Modernes baut, dass er hier in die Vergangenheit investiert. Und er hat dann diesen Alfred Arndt hier nach Probstzella geholt, hat ihm das alles gezeigt, hat das mit ihm besprochen und hat ihm am Ende gefragt, ob er sich vorstellen könnte, das besser zu machen. Und da hat der Arndt zu dem Itting gesagt, das allemal.
Manchmal sind es dumme Zufälle, die ein Projekt anschieben oder wie das Bauhaus nach Probstzella kam. Aber wie sieht es aus? Bauhausarchitektur außen im Sinne des Positivvorurteils mit weißer Fassade und Flachdach darf man nicht erwarten. Es ist direkt an den Steilhang am Bahnhof gebaut und passt sich mit dem Giebeldach und einem Turm in der Mitte der Architektur des Orts an. Kubisch mit Dachturm, sagen die Fachleute. Wer von unten schaut, bekommt den Eindruck eines ziemlich monströsen Gebildes, das die unterhalb liegenden Häuser erdrückt. Klar, das Haus hat 6 Etagen und die beachtliche Breite von gefühlten 150 bis 200 Metern. Die Zufahrt zum Haus führt über eine Straße oberhalb des Gebäudes. Man landet zunächst in einem kleinen Park mit hohem Baumbestand und kleinem Kiosk. An der Eingangsfassade werden die ersten Bauhausstrukturen sichtbar. Herausstehende Betonstelen an der Fassade machen deutlich, dass hier Betonskelettbauweise genutzt wurde. Die Ausmaße sind riesig, liegen aber im Zweck des Gebäudes als Volkshaus mit Hotel begründet. Franz Itting hatte dem damaligen Bauhausnachwuchs Alfred Arndt ein umfangreiches Pflichtenheft für die Innenausstattung vorgegeben. Zuerst aber musste das Projekt in Dessau eingetütet werden.
Itting wollte den Arndt als Architekten haben, der war aber noch gar nicht fertig mit seiner Baulehre am Bauhaus. Sie sind dann beide zu Walter Gropius gegangen, der damals noch Direktor am Bauhaus war, und haben den Gropius dieses Projekt Volkshaus in Probstzella vorgestellt. Und Gropius hat den Arndt hier abgestellt von Dessau und hat ihm diesen Auftrag übergeben. Und im April 1926, also ungefähr 4 Monate nachdem Klapproth hier Felsen weggesprengt hat und angefangen hat, die Fundamente zu bauen, hat Arndt diese architektonische Federführung übernommen und dieses Objekt dann fertig gebaut. Und ich hatte ja gesagt, Itting war Sozialdemokrat, so was einzuweihen, da gab es nur ein Datum, das war der 1. Mai. Und am 1. Mai 1927 war dann die große Einweihungsfeier des Haus des Volkes. Und an diesem Tag wurde Probstzella zu einem kulturellen Zentrum und zu einem touristischen Zentrum. Mit dem großen Saal, mit seiner Bühne, für über 1000 Besucher gebaut damals, war das schon ein sehr moderner und auch für die Region damals wichtiger Neubau. Da gab es kein Fernsehen, da gab es wenig Rundfunk. Die Leute waren abgeschnitten hier von solchen kulturellen Ereignissen. Und da war natürlich sowas sehr, sehr interessant und sehr begehrt, auch für die Bevölkerung hier im unmittelbaren Umfeld.
Der Rote Saal wird auch heute für Kongresse und Großveranstaltungen wieder genutzt. Was heute eher überdimensioniert wirkt, lieferte damals die erfolgreiche Grundlage für ein einzigartiges kulturelles Projekt fernab der Großstädte. Dieter Nagel.
Das alles hat gut funktioniert. Diese ganzen großen Veranstaltungen mit sehr bekannten Künstlern aus dieser Zeit. Oper, Operette, Theater, Kino, alles, was man auf so eine Bühne bringen konnte. Und hat sogar geschafft, dass Sonderzüge aus Leipzig eingesetzt wurden, um diese Veranstaltung hier in Probstzella zu besuchen. Also Probstzella war in dieser Zeit, in diesen 20er Jahren, 30er Jahren, ein kulturelles Zentrum, das man aus weiter Entfernung besucht hat.
Das spricht für die Attraktivität des damaligen Programms. Heute laufen die Ströme in umgekehrter Richtung. Fast, möchte man sagen, leider. Die kurze Bauzeit bedingte einige Ergänzungen und Erweiterungen, die Alfred Arndt mit großer Begeisterung realisierte. Entsprachen sie doch ganz der großen Bauhausfrage: Wie wollen wir wohnen? Anbauten und Ergänzungen wie der Blaue Saal atmen genauso wie der Gartenkiosk und eine Konzertmuschel echten Bauhaus-Style. Es kam auch noch ein Café-Pavillon dazu, der über eine große Dachterrasse mit dem Haupthaus verbunden wurde. Gerade an diesen Anbauten erkennt man deutlich die Bauhaus-Handschrift. Das mit der Innenausstattung kam nicht von ungefähr. Alfred Arndt war zu dieser Zeit auch Leiter der Ausbauwerkstatt und zeitweise der Werkstatt für Wandmalerei in Dessau. So lieferten die Dessauer Werkstätten wie selbstverständlich das komplette Innendekor. Wie sich das Haus des Volkes perspektivisch über die nächsten Jahrzehnte entwickelt hätte, ist völlige Spekulation. Denn so wie die beginnende Nazi-Herrschaft dem Bauhaus den Garaus macht, so bekommt das auch die Volkshausinitiative eines bekennenden Sozialdemokraten zu spüren.
Alles hat sehr gut funktioniert, bis eben dann die ganze Geschichte des Nationalsozialismus dann viele Pläne, die er im Kopf hatte, zunichte gemacht hat. Am 31.12. musste Itting diesen Namen Haus des Volkes abnehmen. Die Nationalsozialisten hatten ihn seit 1933 gedrängt, diesen den Volksgenossen gegenüber irreführenden Namen endlich abzulegen. Der Rote Itting und dieses Völkische der Nationalsozialisten, das hat da nicht zusammengepasst. Und er musste sich dann fügen und hat dann am 31.12.36 diesen Namenszug abgelegt. Er hat das dann Hotel Itting genannt.
Und damit wird der geistige wie künstlerische Horizont stark eingeschränkt. Bereits im Januar 1937 wird Itting verhaftet. Ein Denunziant hatte von einer Protesthaltung während seiner Silvesteransprache berichtet. Zwischen 1937 und 1944 wird er mehrmals in Haft genommen und wird in den Konzentrationslagern Bad Sulza und Buchenwald interniert. Erst im August 1944 wird er nach der Bombardierung Buchenwalds nach Hause entlassen. Wer glaubt, dass die Konflikte mit dem Ende der Nazi-Herrschaft zu Ende waren, sieht sich getäuscht. Das Haus des Volkes war zwar nach dem Krieg schnell wieder in Betrieb und wurde zum beliebten Treffpunkt der Sozialdemokraten. Es folgte dann sehr schnell die Gründung der SED und damit die Zwangsvereinigung von Kommunisten und Sozialdemokraten. Im September 1948 verkündet Walter Ulbricht, Kapitalisten könnten nicht länger Mitglied der Partei sein. Itting wird aufgefordert, seine Fabrik ohne Ersatzleistung in Volkseigentum zu überführen. Nach seiner Verhaftung finden mehrere Prozesse statt mit unterschiedlichen Verurteilungen und Freisprüchen. Endergebnis 1950, ihr Besitz bleibt beschlagnahmt, zurück nach Probstzella darf die Familie Itting nicht. Sie flüchten nach West-Berlin und ziehen von dort ins bayerische Ludwigstadt, nur 5 Kilometer von Probstzella entfernt. Das neue Firmengebäude wird übrigens von Alfred Arndt entworfen. Franz Itting beginnt noch einmal neu. Er ist zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Zurückbleiben, Probstzella und sein Haus des Volkes.
In der DDR-Zeit, man hat ihn ja dann enteignet, dann hat man das Haus des Volkes zum Genesungsheim der Sozialversicherung gemacht. Das ging so lange gut, bis Probstzella zum Sperrgebiet erklärt wurde und dann Schluss war mit Genesung. Man hat dann Teil dieses Genesungsheims wieder geschlossen und hat das dann mit irgendwelchen Institutionen gefüllt, mit dem zum großen Teil zum Beispiel mit dem Zoll, der diesen Bahnhof hier in Probstzella bearbeitet hat. Dieser Zoll hat bis zum Mauerfall dann hier in Probstzella einen großen Teil des Hauses des Volkes hier belegt. Diesen Bahnhof haben, glaube ich, zu DDR-Zeiten 300 Menschen gearbeitet. Bewacher und Bahnbeamte und Zoll und was es da halt so alles gab.
40 Jahre DDR mit Probstzella in der Sperrzone, einem Grenzübergangsbahnhof. Immerhin, sagt Dieter Nagel, in dieser Zeit wurde das Gebäude im Rahmen der Notwendigkeiten erhalten. Es fanden auch einige Umbauten statt, die heute wieder in den Urzustand zurückversetzt wurden. Die abrupte Veränderung begann aber erst 1989.
Nach der Wende hat sich das so alles geleert und das ganze Gebäude stand leer und ist hier zur Ruine verkommen. Die haben nicht mal geschafft, die Heizung zu entleeren. Das ist alles in den Winter zerfroren, das Wasser ist in das Haus gelaufen, hat alles zerstört. Und man hat dann eigentlich davon geredet, das ist kaputt, das kann man nicht mehr retten, das ist eine Ruine, das muss abgerissen werden. Und die Gedanken haben sich dann nur noch darum gedreht, wie finde ich hier Fördermittel und wie kann man dann diesen steilen Felshang absichern, der da entsteht, wenn das Haus weggerissen ist. Dass das wieder mit Leben erfüllt wird und dass das wieder als größtes Bauhausdenkmal Thüringens entsteht, damit hat hier niemand mehr gerechnet. Die Erben von Franz Itting, zwei leben noch. Itting hatte mal Drillinge, einen Jungen und zwei Mädchen. Und die zwei Mädchen davon leben noch. Die Sonja in Namibia, die Irmgard in den USA. Und die hatten damals den Plan, dass diese damals widerrechtlich enteigneten Immobilien zurückgenommen werden, verkauft werden und in die Wiederbelebung des Hauses des Volkes gesteckt werden. Aber diese ganzen Verfahren, die sind bis heute nicht abgeschlossen. Und es hat sich dann abgezeichnet, dass sich das nicht so schnell klärt. Und zur Wendezeit waren die Damen noch junge Mädchen mit einem Alter von 60 Jahren. Und sind natürlich dann immer älter geworden und je älter man dann wird, umso mehr schwinden dann auch natürlich die Hoffnungen. Die haben dann diese Idee verworfen, dann ist das Gebäude wieder an die Treuhand zurückgefallen. Die Treuhand hat das bei einer riesigen Auktion, die über mehrere Tage ging, versteigert. Und wir wollten das Haus halt unbedingt retten und sind da hingefahren und haben das dann ersteigert und dann Stück für Stück, so wie wir das halt uns leisten konnten, dann wieder in diesen alten, arnschen Habitus zurückversetzt und so Stück für Stück rekonstruiert und restauriert. Und das Ergebnis sieht man jetzt, sind wir einmal durch und jetzt müssen wir da wieder anfangen, wo wir vor 10, 13 Jahren damals angefangen hatten.
Der Begriff Herzblut ist schon zu Beginn gefallen. Anders lässt sich Nagels Engagement nicht beschreiben. Es musste von Grund auf renoviert und restauriert werden. Bei der Größe des Gebäudes eher eine Sisyphos-Arbeit. Aber es hat sich gelohnt. Bevor ich mir den Rest der Geschichte erzählen lasse, beziehe ich erstmal mein Zimmer. Eingerichtet mit Repliken des originalen Bauhausstils. Der erste Eindruck, spartanisch. Die zweite Impression, alles Wesentliche da, ergänzt um einen Flachbildfernseher, der sich hier eher als Stilbruch darstellt. Aber ich verstehe, in einem Hotelbetrieb von heute muss man Kompromisse machen. Das Bad ist neu. Ich vermute mal, dass man mit der ursprünglichen sanitären Einrichtung auch keinen Start mehr hätte machen können. Der Blick aus meinem Fenster geht über Bahnhof und Lockwitztal in die grüne Landschaft. Wenn nicht gerade Gleisbauarbeiten stattfinden würden, wäre es wahrscheinlich völlig still und entspannt. Dieter Nagel führt uns auch noch durch das Franz-Itting-Museum, das er selber aufgebaut hat und zeigt viele der attraktiven Freizeiteinrichtungen wie Kegelbahn, Sauna und Restaurant. Der große rote Saal wurde zu DDR-Zeiten verändert, eine Decke eingezogen und die Bühne umbaut. Noch, sagt er, ist nicht alles restauriert. Das sei seine Absicht, denn die neue Konzeption sei dicht an der alten.
Eigentlich wollten wir es am Anfang erstmal retten. Ich bin ja hier aus Probstzella und das Gebäude und das Haus des Volkes hat hier schon eine gewisse Bedeutung für alle, die hier geboren und hier aufgewachsen sind. Wir haben erst überlegt, wie wir das nutzen können. Man muss es ja dann irgendwie nutzen. Und wir hatten alle möglichen Ideen. Und letztlich sind wir wieder auf dieses Nutzungskonzept von Franz Itting zurückgekommen, wie er das sich vor fast 100 Jahren gedacht hatte.
Allerdings sei die Nutzung des Hauses als Eventstätte für Kultur schwierig.
Wir haben ja das Restaurant, den großen Saal. In dem großen Saal kann man auch viele große Feierlichkeiten, Tagungen, auch Hochzeiten für große Familien feiern. Und man kann das schon sehr nutzen. Wir haben am Anfang, als wir hier angefangen hatten, auch diese Bühne wieder bespielt und alle möglichen Veranstaltungen hier gemacht. Aber wir müssen diese Veranstaltungen komplett selbst bezahlen, privat bezahlen. Und es ist immer ein Drauflegegeschäft. Wenn Sie jetzt hier so einen Schillerabend, Goetheabend, ein Konzert oder ein Theaterstück, Sie bringen bei jeder Veranstaltung viel Geld mit. Und das geht nur eine gewisse Zeit. Und wenn man natürlich hier von der Gemeinde oder vom Kreis oder vom Land interessiert wäre, hier in dieser von der Kultur abgeschnittenen Region wieder so ein kulturelles Zentrum zu errichten, da wären wir gerne dabei. Aber es müssten doch ein paar Euro Zuschuss zu solchen kulturellen Veranstaltungen dazugelegt werden. Und das ist im Moment nicht so und deswegen haben wir diesen Kulturbetrieb nicht aufgegeben, aber sehr stark eingeschränkt.
Bleiben Restaurant und Hotel, aber auch die touristische Vermarktung ist mühsam. Alleine der Name macht die Sache schwierig.
Als wir das dann wieder restauriert hatten, haben wir diesen Namen Haus des Volkes trotzdem wieder gewählt, obwohl wir natürlich wissen, dass das in der touristischen Vermarktung ein problematischer Name ist. Das klingt so wie alter DDR-Kulturtempel oder wie Palast der Republik oder sowas ähnliches. Aber dieser Name Haus des Volkes ist der erste Name dieses Hauses gewesen, stammt aus dieser Volkshausbewegung und gehört einfach zu dieser Geschichte und zu diesem Haus dazu.
Auch deshalb setzt Dieter Nagel sehr auf das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus, das die Möglichkeit bietet, interessierte Menschen in ein Haus zu holen, das die Bauhausgeschichte beinahe vergessen hätte, mitsamt seines Architekten Alfred Arndt.
Es ist ja nur das größte Bauhausdenkmal Thüringens und der Alfred Arndt, der ja alle großen Meister am Bauhaus kennengelernt hat als Schüler, ist ja dann 1929 selber unter Hannes Meyer dann Bauhausmeister geworden und hat bis zum Ende der Bauhauszeit in Dessau als Bauhausmeister auch unter Mies van der Rohe gearbeitet. Er ist schon ein besonderer, hat eine besondere Bauhausbiografie, die es eigentlich so in der Form gar nicht nochmal gibt. Gropius hat ihn dann in den 60er Jahren dann den Urbauhäusler genannt. Eben deshalb, weil er eben diese Bauhausgeschichte so lange begleitet hat.
Es ist ein großartiger Ort, denn wo, außer vielleicht im Atelierhaus von Dessau, kriegt man die Chance, im originalen Bauhausambiente zu übernachten und zu wohnen?
Die Bilanzen sehen jedes Jahr etwas besser aus. Meine Frau sagt immer, sie macht eine Flasche Sekt auf, wenn das erste Jahr mal ein positives Ergebnis abliefert. Das ist ein langer Prozess, das muss erst mal wieder bekannt werden. Das ist ja über lange Zeit vergessen worden. Und gerade jetzt in dem Bauhausjahr hatten wir viel überregionale Presse. Das macht das Haus des Volkes bekannt und damit wird auch, hoffe ich jedenfalls, dann die Auslastung besser und die Bilanzen sehen vielleicht in den nächsten Jahren besser aus. Mir und meiner Frau ging es eigentlich nur darum, das zu erhalten. Und das ist uns jetzt über 13 Jahre gelungen und wir hoffen, dass wir da auch noch ein paar Jahre durchhalten.
Prinzip Hoffnung also, die unbedingt aufgehen sollte, denn sonst ginge das größte Werk des Bauhauses in seiner Urheimat Thüringen vergessen. Das haben weder die Bauhäusler noch Dieter Nagel und seine Frau verdient.
Das ist eben ein vergessenes Objekt und das macht das heute auch so interessant, weil der Alfred Arndt ja in dieser Bauhausgeschichte vergessen wurde. Einfach deshalb, weil das Haus des Volkes über 40 Jahre im Sperrgebiet lag, keine Forschung möglich war, das in dieser ganzen Bauhausliteratur nicht mehr aufgetreten ist. Und man hat dann erst, nachdem das jetzt wieder in diesem Zustand zurückversetzt wurde, wieder das wahrgenommen. Und das ist natürlich für viele Bauhausinteressierte auch eine sehr spannende Geschichte. Und viele sind der Meinung, sie haben alles gesehen und alles schon mal in irgendwelchen Büchern entdeckt, was in dieser Bauhauszeit entstanden ist. Und dann kommt noch mal so eine Neuentdeckung hier in Probstzella dazu. Das ist für viele Bauhausfans eine sehr spannende Geschichte.
Und das wäre schade, ums Haus, um die Bauhausgeschichte und um eine ganz besondere und individuelle Erfahrung. Ja, es ist ein Umweg auf der Jubiläumsroute der meisten Touristen, aber es ist ein lohnender Umweg, den man sich zudem nett machen kann. Das Restaurant hat eine attraktive Karte, man speist im glasbetonten Bauhausambiente mit Blick in die Natur. Und man kann Bauhaus nicht nur sehen, sondern spüren. Lohnt sich, sage ich jetzt mal, habe übernachtet und bin am nächsten Tag weitergefahren auf der Thüringer Bauhausroute nach Gera und Jena. Diese Folge gibt es demnächst und sie beschreibt unter anderem, wie es ist, in einem Bauhausdenkmal zu leben. Danke fürs Zuhören, Abonnieren von Podcast-Seite und Newsletter, damit Sie immer informiert sind über die neuesten Reiseerlebnisse, Tipps und Informationen. Letzter Ratschlag für die Podcast-Hörer: Fotos, Links und Anschauungsmaterial zum Radio-Feature gibt es wie immer auf unserer Website deutsches-reiseradio.com.